NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1280. Der Todestag des Gelehrten Albertus Magnus.
Köln, 1248, im Spätsommer. Zwei Dominikanermönche stehen am Rande einer Großbaustelle, unweit vom Rhein. Sie haben eine lange Reise hinter sich, sind gerade aus Paris gekommen, zu Fuß. Ende 40 der eine, Anfang 20 der andere. Ein gewisser Albertus Teutonicus und sein Schüler Thomas von Aquin.
Quia et nos in colonia, vidimus alt. Wir haben in Köln sehr tiefe Gruben entstehen sehen.
Albertus Magnus.
Der gotische Dom, heute das Wahrzeichen von Köln, der war damals noch nicht dort. Da war gerade die Grundsteinlegung erfolgt im Jahre 1248.
Die zwei Mönche beobachten die Handwerker. Von den Kähnen wuchten Hilfsarbeiter Quader aus Basalt, Trachit, Tuff in die Werkstätte der Steinmetze. In der Antike standen hier römische Wohnhäuser. Daher die Funde, von denen Albert berichtet, der ältere der beiden Ordensmänner.
Et in fundo illarum inventa sunt. Auf ihrem Grunde wurden Steinfußböden von wunderbarer Gestaltung und Schönheit gefunden.
Da müssen wir nur an die Mosaiken denken, das Dionysos-Mosaik zum Beispiel, das in der Gegend aufgetan wird aus römischer Zeit.
Maria Burger arbeitet an der Werkausgabe des Dominikaners im Albertus-Magnus-Institut in Bonn.
Er hat sich sicherlich dort mit der Dombaustelle auch beschäftigt.
Kein Wunder. Am Ort des Geschehens steht doch der Mann, der die Entwürfe für die neue Kathedrale lieferte. Oder etwa nicht?
Das entspricht seinem neugierigen Naturell. Aber die Geschichte, dass ihm dann der Plan von den vier gekrönten Coronati,
den Schutzheiligen der Steinmetze,
übergeben worden ist, das ist selbstverständlich eine Legende.
Albert der Deutsche ist Theologe, Seelsorger, Prediger, Mönch, Dozent, Wissenschaftler.
Er war wirklich ein Universalgelehrter.
Andreas Speer, Philosophieprofessor und Direktor des Thomas-Instituts an der Universität zu Köln.
Er hat alle Bereiche der Wissenschaft studiert und beherrscht. Und je älter er wurde, desto mehr war er auch an empirischen Wissenschaften interessiert. Also er hat auch Dinge beobachtet und beschrieben. Er hat nicht nur Bücherwissen zusammengetragen.
Schon zu Lebzeiten wird Albertus Magnus über Ländergrenzen hinweg für sein Wissen geschätzt. Sein Denken, seine Schriften, aber auch als Streitschlichter und Friedensstifter. Rund 60 Jahre nach seinem Tod im November 1280 heißt er Albert der Große, Albertus Magnus.
Das ist ein Zusatz, den man eher bei Königen, Fürsten erwartet. Aber hier hat jetzt ein Gelehrter diese Zuschreibung bekommen, und zwar aufgrund seiner Universalgelehrtheit.
Im schwäbischen Lauingen wird Albert geboren, einer kleinen Stadt an der Donau. Um 1200 heißt es.
Wir wissen über Alberts Jugend relativ wenig. Er berichtet von bestimmten Tierbeobachtungen, die er an der Donau gemacht hat.
Von Schwestern ist die Rede und einem Bruder namens Heinrich.
Er ist wahrscheinlich in einer ministerialen Familie groß geworden. Das ist so dieser niedere Dienstadel dieser Zeit. In seinen Werken gibt es hier und da mal einen Hinweis auf seine Jugendzeit. Er berichtet zum Beispiel, dass er an einer Falkenjagd teilgenommen hat.
In den 1220er Jahren besucht Albert Padua in Italien. Eine blühende Stadt, wie sie gerade an vielen Orten in Europa entstehen. Das Bürgertum erstarkt. Klosterschulen bilden Hochschulgemeinschaften, Universitates.
Die Welt ist eine vielsprachige, vielfältige Welt, in der es auch so etwas gibt wie wissenschaftlichen Streit und wissenschaftliche Diskurse über kontrovers behandelte Themen. Das gilt innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen, die sich ausbilden, zum Beispiel Astronomie, dann Naturwissenschaften, in die Albert sehr interessiert war, die Physik, ja, die Psychologie, die Ethik.
Im Umfeld der neu gegründeten Universität in Padua werben sie um neue Mitglieder. Die Brüder des Ordo Predicatorum, des Predigerordens, der Dominikaner, wie sie später nach ihrem Gründer, dem heiligen Dominik, genannt werden.
Das Besondere an den Dominikanern ist sicherlich, dass sie einen großen Akzent auf das Intellektuelle gelegt haben.
Albertus Magnus tritt dem Orden bei, reist von Padua nach Köln, um 1230.
Er hat im Dominikanerkonvent gelebt, wo später die Hauptpost in Köln war und jetzt inzwischen eine Seniorenresidenz ist.
Die Klosteranlage, ein Steinwurf entfernt vom Kölner Dom. Hier absolviert Albert Noviziat und Theologiestudium. In verschiedenen Städten arbeitet er als Lehrer. In Paris macht er seinen Doktor an der Universitas, dem Zentrum der intellektuellen Elite im lateinischen Europa.
Albert war selber Professor für Theologie in Paris von 1245 bis 1248.
Ausgerechnet in Paris wird ein Buch der Ketzerei bezichtigt und verbrannt. Der Talmud. Ein Werk so alt wie das Alte Testament selbst, die Tora, die Moses auf dem Berg Sinai erhielt.
Das Judentum geht davon aus, dass Moses auf dem Berg Sinai nicht nur dieses schriftliche Gesetz erhält, sondern zugleich ein mündliches. Und dieses mündliche Gesetz besteht zum einen in der Mishnah, das ist ein Gesetzeskorpus, und zum anderen im Talmud.
Der Talmud ist ein Kommentar zum Mishnah, der erst mündlich tradiert und später verschriftlicht wurde.
Kommentiert heißt in diesem Fall, die Ansichten, die über die Jahrhunderte hinweg von Rabbinern zur Mishnah geäußert wurden, werden dem Mishnah-Stück beigegeben.
Alexander Fidora, Professor für Philosophie in Barcelona.
Immer wieder ist davon die Rede, dass die Juden des 13. Jahrhunderts dem Talmud eine ungeheure Autorität beimessen, die droht, das Alte Testament und seine Gebote nicht nur zu modifizieren, sondern zum Teil sogar auszusetzen. Entsprechend versucht der Papst zu zeigen, dass die Juden, die dem Talmud folgen, in gewisser Weise Ketzer und Heretiker sind.
Die Verbrennung des Talmuds? Ein Schock.
Die Verbrennung markiert einen wichtigen Punkt, der ein Nachspiel hat.
Die Juden Frankreichs bitten um eine Prüfung der Anschuldigung. Ist das Werk im christlichen Westen doch nahezu unbekannt. Der Papst lässt es von Alberts Mitbrüdern ins Lateinische übersetzen. In einem zweiten Verfahren wird der Talmud erneut und endgültig verurteilt. Einer der Unterzeichner ist Albertus Teutonicus.
Albertus Magnus war zu dem Zeitpunkt bereits Magister Regens. In Paris hatte er also seine volle Professur und wurde deswegen zu dem Verfahren hinzugebeten, um zu unterschreiben, als eine wichtige Autorität.
Et hoc, quia sacre scripture contrarium est, hereses est. Und dies ist heretisch, weil es der Heiligen Schrift widerspricht.
Dennoch setzt er sich mit dem Talmud immer wieder auseinander, zitiert und kommentiert Passagen.
Albertus Magnus ist einer der ganz wenigen, die den Talmud verarbeiten, sei es kritisch, sei es positiv. Das heißt, für Albert ist die Zensur kein Schlusspunkt. Er diskutiert den Talmud in seinen Sentenzenkommentar.
Die Sentenzen, ein Lehrbuch des Theologen Petrus von Lombardus. Es enthält Texte von Kirchenvätern.
Jeder angehende Theologe, der eine akademische Karriere anstrebte, musste über die Sentenzen des Petrus Lombardus eine Vorlesung halten und daraus entsteht der Sentenzenkommentar.
Den Kommentar beendet Albertus Magnus in Köln, Europas größter und reichster Stadt nördlich der Alpen. Im Sommer 1248 kehrt er in das Dominikanerkloster zurück. Sein Orden beauftragt den Professor, ein Generalstudium einzurichten und zu leiten.
140 Jahre vor Beginn der Universität fängt Albert an, hier diese wichtige Lehreinrichtung zu gründen.
Die Keimzelle der späteren Universität zu Köln.
Die eigentliche Universität zu Köln wurde erst 1388 gegründet.
Albertus Magnus nutzt die Lehrmethode, nach der er auch in Paris seine Vorlesungen hielt.
Die Scholastik war die wissenschaftliche Methode dieser Zeit. Die ist auch im 12. Jahrhundert schon entwickelt worden, methodisch, etwa von Abelard, Petrus Abelardus, der mit seinem Sic et Non, Ja oder Nein, ein Instrumentarium vorgelegt hat. Wie können wir Fragestellungen systematisch bearbeiten? Argumente, Pro und Contra zusammentragen, um dann zu einer Lösung zu kommen.
Ein klares, streng gefasstes Denksystem, das Albert zur Perfektion treibt. Per Kommentar und Disputation durchdringt er mit seinen Schülern Texte, auch jene, die nicht klassischer Lehrstoff sind. Zum Beispiel die Schriften des Neuplatonikers Dionysius Areopagita.
Das ist ein ganz interessanter Autor, der um 500 gelebt hat.
Dicit ergo primo, quod Deus, er sagt also zuerst, dass Gott weder Körper ist, noch Gestalt, noch Form.
Albertus Magnus, über die mystische Theologie des Dionysius. Übersetzung Maria Burger.
Und diese Texte hat Albertus Magnus zu Beginn seiner Tätigkeit am Generalstudium vollständig kommentiert. Interessant ist, dass Thomas von Aquin, der ihm damals von Paris nach Köln gefolgt ist, diese Texte eigenhändig vollständig auch abgeschrieben hat. Das heißt, wir haben Alberts Kommentar in der Handschrift des Thomas von Aquin.
Thomas von Aquin, der berühmte Schüler von Albertus Magnus, später selbst Professor in Paris.
Ich denke, dass Thomas durch Albert Aristoteles kennenlernt.
Letztendlich ist Aristoteles der Lehrmeister der beiden Mönche. Unermüdlich sucht der antike Naturphilosoph mit rationalen Mitteln und eigener Anschauung die Welt zu deuten. Aristoteles lebt in Griechenland, im 4. Jahrhundert vor Christus.
Im lateinischen Westen war er vergessen worden. Zuerst hat man Aristoteles sogar aus dem Arabischen übersetzt, also vom Griechischen ins Arabische, dann ins Lateinische. Und das war im 13. Jahrhundert auf einmal etwas ganz Neues und damit auch Aufregendes.
Er kommentiert sämtliche Werke des Aristoteles und macht sich dessen Wissenschaftstheorie zu eigen.
Albert schafft eine Verbindung zwischen der antiken Naturphilosophie und der christlichen Schöpfungslehre.
Albert ist natürlich klar, dass wir hier zwei kosmologische Modelle haben, die konkurrieren miteinander.
Heute gilt Albertus Magnus selbst als ein Wegbereiter der modernen empirischen Naturforschung.
Dico quod nihil ad mede de miraculis. Ich habe mit Wundern nichts zu tun, wenn ich Naturwissenschaften treibe.
Albert studiert und schreibt. Aber er ist alles andere als ein Stubenhocker. In Köln sucht er den Dauerstreit zwischen Bürgern und Erzbischof zu schlichten. In Regensburg übernimmt er selbst für 2 Jahre das Bischofsamt, um das in sich zerstrittene und finanziell ruinierte Bistum zu ordnen. Mehrere Jahre reist er als Prior der Ordensprovinz Teutonia durch Mitteleuropa und besucht rund 60 Konvente und Frauenklöster. Zwischen Antwerpen, Riga, Straßburg, Bitui in Slowenien. Zu Fuß.
Es war ein Leben, das ihn schon gefordert hat. Und er muss das, denke ich, mit einer robusten Gesundheit und viel Disziplin geschafft haben und eben einer großen Freude am Arbeiten. Bis zum Schluss hat er also geschrieben und es ist ein unglaublich produktives Leben gewesen.
Die letzten Lebensjahre verbringt Albert in Köln. Die meisten seiner rund 70 Werke entstehen im Konvent. Auch nachts sitzt er am Tisch in seiner Zelle, bei Kerzenschein. Spitzt die Gänsefeder, tunkt sie in ein Rinderhorn, gefüllt mit schwarzbrauner Gallustinte, schreibt auf die präparierte Haut junger Schafe.
Pergament war natürlich ein teurer Beschreibstoff, sodass Albertus Magnus auch sehr klein geschrieben hat.
Via igitur fratris domus coloniensis.
Auf Pergament verfasst Albert sein Testament.
Er hatte seine Bibliothek und auch seine mit eigener Hand geschriebenen Werke dem Dominikanerkonvent in Köln vermacht.
15. November 1280. Albertus Magnus ist um die 80 Jahre alt, als er im Kreis seiner Ordensbrüder stirbt, im Dominikanerkloster in Köln.
Es gibt jetzt keine Beschreibungen, dass es eine besondere Krankheit war oder ein Unglücksfall oder so. Er war ein alter Mensch am Ende eines wirklich sehr erfüllten Lebens.
Der Kölner Professor Andreas Speer.
Ich denke, er wäre heute schon ein großer Star und er war es ja auch zu seiner Zeit. Er war wirklich weltbekannt.
Albertus Magnus ist ein Intellektueller, der in keiner Weise eine radikale Meinung vertritt.
Der Philosoph Alexander Fidore.
Sondern vielmehr intellektuelle Offenheit immer als erstes Gebot formuliert.
Er hat sich in einer Zeit, in der Aristoteles verboten war, nicht gescheut, ihn zu kommentieren.
Die Theologin Maria Burger.
Er selber hat sich gegen Kleingeisterei gewendet. Also er hat immer wieder darauf insistiert, man muss Texte erst einmal in Ruhe studieren, sich damit auseinandersetzen und darf Dinge nicht schon verurteilen, bevor man sie überhaupt kennt.
Universis presentis litteras inspecturis. Alle, die dieses Schreiben einsehen werden, grüßt Bruder Albert. Cum plenitudine caritatis, mit der Fülle der Liebe.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Albertus Magnus, der am 15. November 1280 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.